HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. Seit dem Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönjes stehen die Produktions- und Arbeitsbedingungen in solchen Höfen in der Kritik. Auch bei uns in Hessen ist die Diskussion angekommen. Vor allem, weil Landwirte hier auf große industrielle Betriebe wie Tönjes angewiesen sind. Denn in Hessen gibt es nur wenige Schlachthöfe. Von mehreren Seiten werden deswegen Forderungen nach einem landeseigenen Schlachthof laut. HR-Reporterin Sophia Luft ist dem Thema nachgegangen.
Die Zahl der Schlachthöfe in Hessen ist überschaubar. Zwei Regionalschlachthöfe gibt es hierzulande noch. Einen in Brenzbach im Odenwald und einen in Fulda. Nur der in Brenzbach ist auch noch überregional tätig. Im Gegensatz zu Tönjes ist das aber kein Massenbetrieb. Knapp 60 Schweine laufen dort in der Stunde vom Band, sagt Geschäftsführerin Heike Schnürer.
Und in so einem Großbetrieb, da laufen dann 1000 oder was auch immer vom Band. Und ich denke, das macht so ein kleiner regionaler Schlachthof einfach aus. Nicht dieser Druck an die Mitarbeiter.
15 feste Mitarbeiter sind beim Schlachthof in Brenzbach angestellt. Dementsprechend herrschen dort auch ganz andere Hygiene- und Arbeitsbedingungen als bei Großschlachtereien wie Tönjes, so Schnürer. Neben diesem Regionalbetrieb gibt es in Hessen noch 472 Metzgereibetriebe, die regional in kleinem Stil für den Eigenbedarf schlachten. Ausreichend sei dieses Angebot aber nicht, sagt Thomas Reichardt von der Fleischerinnung Frankfurt.
Wir bräuchten in Hessen eigentlich, wenn wir autark werden möchten, was das Thema Fleischerzeugung angeht, einen eigenen, wirklich leistungsfähigen Betrieb.
Nur 20% des heimischen Fleischangebots würde derzeit in Hessen selbst produziert. Größere hessische Schlachthöfe wie in Gießen oder Bensheim mussten schon vor mehreren Jahren schließen. Der letzte in Kassel 2018 wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Unter anderem wegen neuer EU-Gesetzgebungen, erklärt Reichert.
Wir haben Zertifizierungsprozesse erlebt, die einfach für industrielle Betriebe ausgelegt waren, wo viele Handwerksbetriebe einfach nicht mit konnten.
So sei die Zahl der Schlachthöfe in Hessen nach und nach gesunken. Hessische Viehzüchter seien seither von Großschlachtbetrieben wie Tönjes abhängig, sagt Reichert. Den Schlachtprozess als wichtigen Teil der Lebensmittelversorgung auf Effizienz und Gewinn zu münzen, ist für ihn aber der falsche Ansatz. Er fordert stattdessen eine eigene Schlachtstätte im Land, die für die Region da ist und vom Land oder der Kommune betrieben wird. Heißt,
dass der Schlachtprozess wieder aus dem Erwerbsprozess rausgenommen wird und als Teil der Daseinsvorsorge von der Politik begriffen wird und auch so behandelt wird.
Nur so könne sichergestellt werden, dass in puncto Hygiene, Tierwohl und Arbeitsbedingungen angemessene Verhältnisse herrschen. Diese Idee würde auch der Hessische Bauernverband begrüßen. Voraussetzung dafür sei aber, dass der Verbraucher bereit ist, auch einen entsprechenden Preis dafür zu zahlen. Dies sei aber zunehmend der Fall, sagt Generalsekretär Peter Vosfels.
Und da möchten wir sehr wohl da sein, dieses zu bedienen. Und dafür brauchen wir natürlich die Voraussetzungen. Wir brauchen die Produktion, die abgesichert ist. Und wir brauchen dann auch natürlich den regionalen Schlachthof.
Zu einem Bekenntnis einer kommunalen oder landeseigenen Schlachterei konnte sich das hessische Landwirtschaftsministerium bisher nicht durchringen. Auf Anfrage heißt es:
Ziel der Landesregierung ist es, die regionalen Schlachtkapazitäten zu erhalten oder dort, wo sie fehlen, auszubauen.
Dafür gäbe es ein Marktstrukturförderungsprogramm, wofür in diesem Jahr 17 Millionen Euro zur Verfügung stünden. Auf die Nachfrage, wo konkret dieses Geld bereits eingesetzt wurde oder welche Betriebe in diesem Jahr finanziell gefördert werden sollen, reagierte das Ministerium bislang mit Stillschweigen.
Wie steht es um Hessens Schlachthöfe? Sophia Luft mit Antworten auf diese Frage. Bei den Wörtern Windkraft und Solaranlage denkt man erstmal an Umweltschutz oder Umweltfreundlichkeit. Aber die Energie, die da erzeugt wird, lässt sich nur schwer speichern. In der Nacht oder wenn kein Wind geht, gibt's keinen Strom. Für den bräuchte man eine Batterie, um viel Energie zu speichern. Zwei Tüftler aus Sinntal-Sannerz im Main-Kinzig-Kreis haben das Problem gelöst mit dem Goliath.
Der Goliath arbeitet wie ein Pumpwerk.
Hier wird jetzt das Wasser letztendlich in den Zylinder hineingepumpt,
erklärt Robin Krack. Die Turbine drückt das Wasser hoch in einen Kessel. Dort kann es so lange bleiben, bis Strom gebraucht wird.
Und das Wasser, was sozusagen wieder in die Tiefe rauscht, kann jetzt an der Turbine eben wieder in Strom umgewandelt werden.
Genau wie die Paddel einer historischen Wassermühle. Wasser hochpumpen, speichern und wieder ablassen, um Strom zu erzeugen. Das Prinzip ist derart simpel. Warum ist da eigentlich vorher noch keiner drauf gekommen? Robin Krack verweist auf die alten Griechen.
Heron von Alexandria, der hat damals schon letztendlich mit dem Dampfball 100 Jahre nach Christus experimentiert und war eigentlich nur einen technischen Schritt von der Dampfmaschine entfernt, die allerdings dann erst 1600 Jahre später ihren Weg eben in die industrielle Anwendung gefunden hat.
Noch steht in Sinntal-Sannerz im Main-Kinzig-Kreis nur ein Modell. Das Patent ist da, aber noch kein Prototyp. Die Stromkonzerne bekommen bei zu viel produziertem Ökostrom ihr Geld erstattet. Wozu also teuer speichern, sagt Kompagnon Udo Gärtner. Der kommerzielle Erfolg des Goliaths blieb bislang aus.
Es gibt viele interessierte Menschen, sage ich mal. Es gibt auch Programme, Wirtschaftsförderung und so weiter und so fort, haben wir auch alles ausprobiert. Aber es gestaltet sich in Deutschland sehr, sehr schwierig. Und im Ausland hat man eigentlich das verstanden, was in Deutschland eigentlich immer proklamiert wird, dass wir Vorreiter sein wollen für erneuerbare Energien.
Eigentlich sollte jetzt ein Goliath auf der Weltausstellung in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten gezeigt werden. 100 Meter hoch, 5 Meter im Durchmesser mit dem Energiespeicher von 5 Elektroautos. Doch dann kam Corona. Jetzt haben Finnland und andere Länder an die Tür geklopft.
Wenn man sich mal überlegt, man produziert Öl in Saudi-Arabien, transportiert es mit dem Schiff nach Amsterdam, mit dem LKW nach Hamburg oder nochmal mit dem Schiff nach Hamburg. Dann holt man es mit dem LKW ab und dann verteilt man es noch auf Tankstellen letztendlich. Und dann fahren wir alle hin und tanken dort. Und die Erntemaschine für Solar, wir werden ja beworfen jeden Tag mit der Energie. Wir müssen sie nur wegspeichern und dann hätten wir die schon.
Sagt Udo Gärtner im Beitrag von Michael Pörtner über den Goliath, einen Speicher für viel Energie. Zwei Tüftler aus Hessen arbeiten daran. Jedes Jahr werden in Hessen 700 Frühchen geboren. Die Lungen der kleinen Babys sind noch nicht fertig ausgebildet. Wie sie langfristig unterstützt und auch geschützt werden können, damit beschäftigt sich jetzt eine große Studie. Mehrere deutsche Universitätskliniken machen mit. Mit dabei ist auch die Uniklinik Gießen. Unser Reporter Klaus Pradella war in der Gießener Neonatologie und hat dort mit den Ärzten gesprochen.
Jedes 10. Kind, das in Deutschland zur Welt kommt, ist ein Frühgeborenes. Jedes Jahr sind es rund 3000. Für die betroffenen Familien folgen dann nicht nur lange Klinikaufenthalte. Viele Kinder sind auch ihr Leben lang gezeichnet, etwa durch eine chronische Lungenerkrankung. Der Grund dafür: bei Frühgeborenen kann sich die Lunge nicht richtig ausbilden. Damit die Kinder überleben, werden sie häufig maschinell beatmet, über einen Schlauch in der Luftröhre, verbunden mit großen Schmerzen und bleibenden Schäden, weiß der leitende Oberarzt der Gießener Neonatologie Harald Erhard.
Die Lungenschäden, die am Anfang in der Frühgeborenenperiode gesetzt werden, bestehen lebenlang fort mit einer eingeschränkten Lungenfunktion, auch im Erwachsenenalter, weil ein Aufholwachstum der Lunge leider in der Kindheit nicht möglich ist.
In der Gießener Kinderklinik ist daher, wie in vielen anderen Krankenhäusern, eine Intubierung das letzte Mittel. Wenn möglich, setzen die Ärzte die sogenannte nasale CPAP-Therapie ein. Dabei werden die Babys über kleine Kanüle in der Nase mit Luft versorgt, so viel, wie sie gerade brauchen. Also eine sehr viel schonendere Methode, die es auch bereits seit 20 Jahren gibt. So richtig erforscht ist sie aber noch nicht, sagt Markus Weitz von der Gießener Kinderklinik.
Das ist aus unserer Sicht auch verwunderlich. Es existieren einige klinische Studien. Allerdings gibt es keine einzige klinische Studie, die unterschiedliche Drucke miteinander verglichen hat, sodass es bisher immer noch völlig unklar ist, warum über 50% der kleinen Frühgeborenen, die eine CPAP-Therapie erhalten, unmittelbar nach der Geburt, dann doch irgendwann eine invasive maschinelle Beatmung erhalten, mit eben erheblichen Konsequenzen für die Langzeitentwicklung der Lunge.
Die Gießener Kinderklinik will deswegen jetzt diese wissenschaftliche Lücke schließen. In mindestens 7 Kinderkliniken in Deutschland, darunter die in Gießen, soll in einer Studie mit über 200 Frühgeborenen geklärt werden, wie sich eine unterschiedlich starke Luftzufuhr über die Nase auswirkt. Eine Untersuchung, die bundesweit sehr viel Interesse erfährt. Damit die Nasenbeatmung weiter verbessert wird, hofft Harald Erhard. Und
wir erhoffen uns, dass wir immer mehr Kindern ein Leben ohne Einschränkung ermöglichen können, was die Lunge angeht, was die geistige Entwicklung angeht. Und das ist ja ein großes Ziel der Neonatologie und wir haben schon große Fortschritte erreicht, dass die Prognose der Frühgeborenen besser ist. Und dazu wollen wir mit dieser Studie einen weiteren Beitrag leisten.
Großes Forschungsprojekt, unter anderem in Gießen, damit Frühchen besser atmen können und gesünder groß werden. Klaus Pradella hat mit den Ärzten gesprochen. Ferienzeit, Urlaubszeit in Hessen. Doch so richtig wegfahren, das trauen sich wenige Menschen derzeit. Durch Corona gibt es noch immer viele Unsicherheiten. Welche Alternativen es gibt und worauf man bei Reisevorbereitungen achten sollte, HR-Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat einige Hessen und Reisebüros dazu befragt.
Also wir haben nichts gebucht und bleiben hier, machen so Tagesausflüge mit der Kleinen ins Umland. Also da wir eine Dreijährige haben, ist uns das zu gefährlich. Wenn irgendwo Lockdowns wieder stattfinden, dann kommen wir halt schneller nach Hause.
Ja, man müsste mal abwarten. Ist momentan zu gefährlich.
Ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt eine Fernreise machen mit dem Flug. Das ist immer so eine Sache, das überlegt man sich dann schon, ob man das macht oder nicht. Ja, steht noch offen.
Ich würde gerne nach Amerika fliegen, das ist mein größter Traum, dieses Jahr nochmal dahin. Aber durch die Corona-Krise habe ich mir vorgenommen, hier in Deutschland zu bleiben. Ich habe einen Wohnwagen und gehe dann an den See auf dem Campingplatz. Ist auch mal schön, ist günstig. Ich mache keine großen Reisepläne mehr dieses Jahr.
Urlaub in Deutschland statt am Sandstrand im Süden, so machen es diesen Sommer viele Hessen. Ferien an der Nordsee, Ostsee oder im Bayerischen Wald. Oder vielleicht noch mit dem Auto nach Österreich, Italien oder in die Schweiz. Weiter weg wollen viele Urlauber erstmal nicht. Das kann Tamar Güney gut verstehen. Er leitet ein Reisebüro im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Er ist immer noch damit beschäftigt, Stornierungen und Umbuchungen zu bearbeiten und bei neuen Buchungen die Einreisebestimmungen der Urlaubsländer zu studieren.
Wenn Sie die Buchung gemacht haben, die Tickets ausgestellt haben, denken Sie, das ist fertig, wenn keine Flugzeitänderung kommt? Nein, man muss immer gucken, ob es neue Maßnahmen gibt. Aber die Lage ändert sich ständig.
Länder wie Griechenland verlangen zum Beispiel zahlreiche persönliche Daten. Nur dann gibt es einen QR-Code, den die Reisenden jetzt bei der Einreise vorzeigen müssen. Manche Länder messen Fieber, machen Corona-Tests. Was wo gilt, ändert sich fast täglich. Tamar Güney betreibt sein kleines Reisebüro jetzt seit 34 Jahren. So eine Situation hat er noch nie erlebt.
Also das ist nicht die Welt, die wir kannten, die Urlaubsgefühle. Wenn Sie dann zum Strand gehen, dann müssen Sie in eine Richtung laufen und können Sie nicht aber gleich wieder zurück. Sie müssen sich auf der anderen Seite wieder raus, damit Sie nicht mit den anderen in die Nähe kommen. Und Plexiglasscheiben an den Stränden, in den Restaurants, vor den Buffets. Jedes Hotel macht ja unterschiedlich.
Wenn Tamer Güney seinen Kunden von diesen Bedingungen erzählt, machen viele einen Rückzieher und wollen lieber noch abwarten, wie sich alles entwickelt, auch wenn viele noch so gerne am Strand liegen würden. Auch Nicole Haltenhof vom ADAC-Reisebüro in Bad Homburg ist im Moment unsicher, was sie ihren Kunden raten soll.
Ich würde mir überlegen, ob ich wirklich weg möchte und dann würde ich mich vielleicht mit dem Land auseinandersetzen. Egal in welches Land ich momentan reisen würde, würde ich auf jeden Fall 24 Stunden oder 48 Stunden vorher immer beim Auswärtigen Amt gucken, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt und so weiter. Weil die sind immer am aktuellsten und da kann man sich gut nachrichten. Da richten wir uns auch nach.
Kunden sollten vor allem darauf achten, dass sie bei der Rückkehr nach Deutschland nicht in Quarantäne müssen. Auch hier sind die Bestimmungen unterschiedlich, je nach Reiseland, und gelten immer nur für den Augenblick. Wie die Reisewelt in einem oder in zwei Monaten aussieht, das kann niemand vorhersagen.
Marie-Kathrin Fromm über Reisevorbereitungen in Corona-Zeiten. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch in der Hessenschau-App.